Hallo Berlin.
Hallo Bochum.
Hallo Thomas.
Hallo mein herzlichster, wunderbarster, schönster, gut gelocktester Hennes.
Ja, weiter?
Ja.
Bitte, ich
ja.
höre.
Klügster und größter ja. Ja. Hennes.
Ja,
ich hoffe, das reicht jetzt erstmal für heute.
Du bist ein alter Schleimer, aber
ich denke, das reicht für heute.
Ich nehme den Preis an. Ich nehme den Preis an.
Ja, das war mir vollkommen klar, dass du den
Preis
annimmst.
Du, es ist ja auch menschliche Wärme, die uns fehlt in dieser Zeit. Und deswegen ist das sowas immer gut, unter Freunden zu sagen, du bist auch ein Haiopai oder so. Einfach mal so. Das sagt man so im Ruhrgebiet, aber das ist eine Liebesbekundung. Das musstest du ja auch erstmal lernen. Weißt du, das sind immer die Leute, die nicht aus dem Ruhrgebiet sind. Wenn man sagt so, kannst du mich mal eben durchlassen, du Arsch? Ja, dann ist das eigentlich freundlich gemeint. Aber ich würde auch keinen Arsch nennen, den ich nicht mag. Du Arsch.
Ja, aber ein Arsch ist auch ein Arsch. Machen wir uns jetzt nichts vor, ne? Also ein Arsch
aber
muss
jeder
auch ein Arsch
ist ja ein Arsch, das ist das ja. Wir gehen doch alle nur kacken. Und das ist ja das Problem im Moment, dass die Leute einfach das vergessen, dass wir alle nur Menschen sind, die alle in der gleichen Situation sind und die eigentlich alle auch das Gleiche wollen, oder nicht? Habe ich mich da vertan?
Also du bist ja auch ein Meister der Überleitung. Das muss man dir wirklich lassen. Und das hast du auf der Johannes B. Kerner Überleitungsschule gelernt.
Noch besser werden Überleitungen, wenn man sie nicht thematisiert. Kleiner
das stimmt.
Wie mit dem Zaunfall.
Ja, ich weiß. Aber ich wollte einfach nur noch mal, bevor wir beide hier nur im Dialog bleiben, wollte ich einfach auch mal die Menschen grüßen da draußen an den Radioempfängern.
Und an den Endgeräten.
An den Endgeräten, ja, wie auch immer und wo auch immer. Wir reden heute sozusagen über das, was uns gerade umgibt, weil wir beide den Eindruck hatten, dass das, ja, wir haben ja eigentlich immer das Thema ausgelassen, weil das ist ja nun klar, das ist ja existent. Aber ich denke, es ist jetzt wirklich mal an der Zeit, dass wir mal darüber reden, was uns gerade umgibt. Und wir beide sind auch davon betroffen, von Freunden, die irgendwie in eine andere Richtung gehen, auch von Kollegen und so. Also die Lunte ist bei allen Menschen gerade sehr kurz.
Na, es ist eine Zeit des Wechsels, glaube ich. Also eine Freundin von mir, die ist so Astronom, wie heißt er mit den Sternen?
Nee, Astrologie, das ist Astrologie.
Die sagt, das ist jetzt eine ganz komische Zeit, da ändert sich jetzt gerade ganz viel und das kann man auch so erklären. Ich finde, das ist auch okay, wenn man jetzt so an Astrologie, ne, Horoskop und so weiter, ich meine, gibt Leute, die glauben ganz andere Sachen. Ich habe jetzt zum Beispiel mal geschrieben, dass es Verschwörungstheorien ja schon immer gab, man muss sie halt nur nicht ernst nehmen. Und dann haben mir einige Leute geschrieben auf Twitter, ja, man sollte das auch einfach nicht Verschwörungstheorien nennen, weil damit adelt man das eigentlich schon, weil das ist keine Theorie. Es ist eine Vermutung, eine Behauptung, eine Verschwörungsbehauptung.
Ja, Verschwörungsbehauptung.
Sowas erlegen wir und wir sind ja alle nicht gefeit. Wie gesagt, um das Thema wieder aufzugreifen, wir sind ja alles nur Menschen und wir haben alle unsere Sorgen und Nöte. Aber am Ende des Tages und am Ende dieser Pandemie wollen wir ja alle auch das Gleiche eigentlich haben, nämlich zurück zu so einer gewissen Normalität. Und ein Ding dieser Normalität ist ja jetzt der Wechsel der Regierung, der jetzt in dem Moment, wo wir miteinander reden, noch nicht stattgefunden hat. Wir wissen jetzt noch nicht genau, aber die Sondierungsgespräche sind jetzt gelaufen und die Ampelkoalition steht. Und es ist jetzt auch dann quasi ja auch ein Abschied von Angela Merkel, 16 Jahre, sind eine lange Zeit, viele haben ja auch gesagt, es ist zu lange gewesen. Und wir haben uns mal angeguckt, wer jetzt eigentlich dran ist. Also wir wissen, es ist SPD, FDP und Grüne und Scholz wird Kanzler. Das ist mehr oder weniger gesetzt. Aber jetzt sind ja auch die Ministerposten bekannt gegeben worden. Und das ist ja auch sehr, sehr interessant, weil das wird für die nächsten 4 Jahre ja das sein, was sich jetzt auch ändern wird in der Politik und in unserem Leben.
Ja. Ja.
Ja, schön, dass du da auch so viel zu sagen hast.
Nein, ja, genau. Ich meine, interessant ist doch die Tatsache, dass, glaube ich, im Moment noch keiner für den Gesundheitsministerposten gefunden wurde, oder?
Lauterbach
oder
ich da muss was, es werden. Es muss Lauterbach werden, weil der Mann hat mit seinen ganzen Prognosen immer so viel Recht gehabt. Und wenn ich mir jetzt, entschuldige, dass ich direkt am Anfang rumzuranten, wenn ich mir angucke, was am Samstag jetzt wieder in Köln passiert ist, Köln ist wirklich das Sorgenkind, glaube ich. Das ist das Köln-Problem. Ja. Haben wir schon mal über das Köln-Problem gesprochen?
Nee, machen wir mal gesondert, finde,
weil ja, das können hat wir, eigentlich nee, eine lass eigene es mal eben ganz kurz, weil es jetzt gerade aktuell okay. ist und weil es auch deswegen halt ja. auch so wichtig ist. Wir haben am Samstag 50.000 Fans in Köln im wie ich es immer noch nenne, das Müngersdorfer Stadion gesehen und das Kölner
wie heißt es denn heute?
Was?
Wie heißt es denn heute? Wie heißt das Müngersdorfer Stadion denn jetzt?
Ich glaube Rhein Energie heißt es, aber es hieß früher Müngersdorfer Stadion, da habe ich ja damals 86 so Queen gesehen, ist ja auch besungen worden, ne, von Zeltinger, kennst du das Lied?
Na klar.
Müngersdorfer Stadion. Und naja, das Gesundheitsamt hat gesagt, sie haben keine Bedenken, solange die Leute Masken tragen. Und das hat natürlich wie viele Leute, 3 Leute, 4 Leute, keine Ahnung. Ein geringer Satz hat das gemacht. Wir hatten schon den 11.11., ja, mit Karneval und so weiter in Köln. Und das ist ja immer so dieses Problem in Köln. Das ist so eng und die Leute sind so dicht beieinander und komm mal hier und Bützchen da und trink doch eine mit. Und am Ende ist immer noch alle Joti gegangen. Eben nicht. Ja. Das ist ja eben das Problem. Ja, das und da guckst du natürlich, gerade, und da gucken natürlich alle Künstler und alle Theater und Kulturtreibende auf dahin und sagen so, was macht ihr da? Wie kann man das rechtfertigen angesichts dessen, dass so viele Kulturveranstaltungen und so viele Veranstaltungen, ja nicht nur Kultur, einfach auch nicht stattfinden dürfen, weil wegen der Auflagen. Das ist einfach und das ist eben, ich finde, das ist wirklich das falsche Zeichen. Und ich bin gespannt, wenn ich jetzt demnächst in Köln spiele, in ein paar Tagen, da werde ich also auch ein paar Sätze zu sagen.
Ja, es ist einfach eine unheimlich blöde Situation und ich weiß ja nicht, wie es dir gerade geht, aber ich bin wirklich das erste Mal wirklich übellaunig, was diese ganze Pandemie betrifft, weil ich finde, dass das Kumulation. Also es hat sich alles so es kommt jetzt irgendwie alles zusammen, die blanken Nerven, die Verschwörungstheoretiker, die ganzen Esoteriker, Leute, die dummes Zeug reden und die sich nicht impfen lassen, teilweise auch aus Unkenntnis oder aus Faulheit oder aus ich weiß nicht was, weil sie Angst haben, sich pieksen zu lassen, aus Trotz oder aus nu gerade nicht oder so. Und bei mir ist jetzt wirklich so ein Punkt erreicht, wo ich wirklich aufpassen muss, dass mir der Humor nicht flöten geht.
Ja.
Weil es jetzt einfach, es ist. Und ich möchte den Namen dieses Kollegen nicht nennen und ich möchte auch die anderen Namen nicht nennen von diesen Kollegen. Also es gibt eine ganze Gruppe von bekannten, man kann sogar schon sagen berühmten Künstlerkollegen von uns, Kabarettisten und Comedians, die sich nicht haben impfen lassen, wo man sich wirklich an den Kopf greift, weil es einfach nachweisbar intelligente Menschen sind, die da irgendwelche fadenscheinigen Gründe vorschieben, die ich nicht verstehe. Und die ich auch schwer respektieren kann, aber der Auslöser für meine Dünnhäutigkeit war ein wiederholtes Interview, was ein Kollege und ein von mir großer Freund, dem ich auch voriges Jahr schon die Freundschaft kündigen musste, hat er wiedergegeben. Wie gesagt, ich werde den Namen nicht nennen. Er hat zum wiederholten Male sich mit einem rechten Verschwörungstheoretiker zusammengetan, mit einem Verschwörungsideologen zusammengetan und hat ein erneutes Interview gegeben. Und es war noch schlimmer als das, was er voriges Jahr gemacht hat. Und das ging dann wieder los mit NS-Vergleichen. Also das ist ein Genexperiment, was hier gerade gemacht wird. Es fallen dann so Namen wie Josef Mengele. Es gibt den DDR-Vergleich, DDR 2.0, Bevormundung und so weiter und so fort. Es wird letztendlich auch angezweifelt, dass es eine starke Homophobie in Ungarn und auch in Polen gibt und so weiter und so fort. Also das ganze Programm hat er da von sich gegeben und das war für mich deswegen so schmerzhaft, weil ich eigentlich noch die Hoffnung hatte, dass er zurückkehrt. Und dieses Interview hat mir leider gezeigt, und das ist eben auch ein entscheidender Punkt oder ein wichtiger Punkt dieser Pandemie, in der wir uns gerade befinden, dieses Zwischenmenschliche. Das hat mir gezeigt, dass ich diesen für mich sehr wichtigen Menschen, diesen Freund, den ich über 35 Jahre einer meiner liebsten, engsten Freunde zählte, dass ich auf den verzichten werde, weil er wirklich einen Nazi unterstützt und weil er dummes Zeug redet und dass jetzt ganz viele Künstler ins Ausland gehen und das erinnert ihn doch sehr an die Nazi-Zeit und an die Judenverfolgung. Und da ist bei mir ein Punkt erreicht, wo ich sage, jetzt ist Schluss mit lustig. Ich will diesen Unsinn, diese Scheiße nicht mehr hören. Und ich habe da wirklich 2-3 Tage echt schlechte Laune gehabt. Mhm. Und mich regt das wahnsinnig auf. Und er ist ja nicht der Einzige. Es gibt ja sehr viele Menschen, die diesen Dünnpfiff von sich geben. Und das ist eben auch ganz schrecklich.
Ich weiß, was du meinst. Ich weiß auch, wen du meinst. Und das, ja. ich kann mir vorstellen, ungefähr, wie sehr dich das auch belastet. Trotzdem muss man, und das hast du halt auch gesagt, man muss jetzt wirklich aufpassen, dass man nicht seinen Humor verliert, weil das ist unsere Waffe. Ja, es ist unser Handwerk, unser Schwert, unser Schild. Man muss aufpassen, dass man nicht zynisch wird. Das ist auch noch so eine Sache. Zynismus ist ja auch so eine Alterserscheinung, dass man nicht zu so einem Opa wird, der in der Ecke sitzt und vom Krieg erzählt und früher war alles besser, sondern dass man trotzdem noch einen klaren Kopf behält. Ja, aber Thomas, wir kommen in das Alter. Ich sehe das in meinem Umfeld auch. Ne? Und es ist aber trotzdem so, dass man jetzt auch bei vielen Leuten, bei vielen Kolleginnen und Kolleginnen, die jetzt ihre Tour auch abgesagt haben, im Vorfeld gesagt haben, es macht keinen Sinn, im Moment aufzutreten, dass man da auch wieder ganz individuell auch einfach gucken muss. Viele können das einfach auch sagen, weil sie sagen so, es rechnet sich nicht, vor halbvollen Häusern aufzutreten, wie das jetzt gerade in Baden-Württemberg der Fall ist, dass also hab immer noch gesagt, ich spiele auch zweimal an einem Abend und dann kommen dann halt die Leute um 18 Uhr und die Leute um 20 Uhr. Das funktioniert auch nur bedingt, weil die Leute halt nicht so planen können, weil ich glaube auch viele Leute können sich nicht vorstellen, was es heißt, wenn ich sage, mein Auftritt in, weiß ich nicht, was war jetzt, Dienstlaken ist auf November 2022 verschoben. Und da schrieb mir einer, ist es denn klug, das gleich um ein ganzes Jahr zu verschieben? Und dann habe ich gedacht, was heißt klug? Die Leute, die hinter den Kulissen arbeiten, die Agenten und die Booker, wie oft haben wir das schon gesagt, die reißen sich hier wirklich für uns und für die Kultur den Arsch auf und betreiben einen Termin-Tetris. Und dann kommen Leute sagen, da kann ich aber nicht an dem Tag. Das ist dann halt scheiße, das ist halt doof. Ja. Und ich kann auch verstehen, wenn Leute sagen, diese 2G-Regelung ist nicht meins, wir halten die für nicht richtig, weil die Leute, die getestet sind, dürfen ja nicht rein. Auch da kann man nicht die Künstler oder die Veranstalter verantwortlich machen, sondern die jeweiligen Behörden des jeweiligen Bundeslandes. Das sind alles Möglichkeiten für uns aufzutreten. Ich trete bei 2G auf, ich trete bei 3G auf. Es ist mir wurscht. Mir hat jemand geschrieben, er würde als Ungeimpfter meine 2G-Veranstaltung boykottieren. Und da habe ich gedacht, danke für die Pointe, weil du kannst nicht etwas boykottieren, zu dem du nicht zugelassen wirst. Also, weißt du, auch da wieder, da stelle ich mich dann auf die Bühne und mache mich drüber lustig, weiß aber, dass ich die Leute, die sich über sowas Gedanken machen, auch so ein bisschen vom Kopf stoße. Also man muss schon so ein bisschen gucken und so ein bisschen abwägen, bei allem Verständnis und bei aller Toleranz. Aber ich glaube, was du auch meinst, ist, dass der Zynismus, der im Moment auch herrscht bei uns in der Szene, dass das eine ganz gefährliche Sache ist.
Ja. Das ist ganz gefährlich und in dem gleichen Video wurde dann zum Beispiel, also von dem Kollegen, der wo es mich so emotional mitgenommen hat, der behauptete dann eben auch, er ist irgendwo aufgetreten und das gesamte Publikum musste Maske tragen und er hat dann mit dem Veranstalter gesprochen und die haben dann also die Maske abgenommen und so und man kann das schon alles irgendwie machen, wo ich dann sage, das ist einfach auch eine Lüge, die damit verbreitet wird, weil es ist nicht der Veranstalter und es ist auch nicht der Künstler, der sagt, dass ihr als Zuschauer mit 2G reingelassen werdet oder 3G oder 2G plus oder so. Das ist nicht unsere Entscheidung, das ist die Entscheidung der Landesregierung oder der Behörde oder der Kommune oder was auch immer. Die entscheiden das und die haben eine Verantwortung. Und ich war jetzt am Wochenende bei einem Konzert bei Ben Kaplan, ein wunderbarer Singer-Songwriter aus Kanada im Franz Club, das ist in der Kulturbrauerei, da war 2G plus. Und ich muss ganz ehrlich sagen, natürlich ist das blöd, dass man dann noch extra diesen Test machen muss, aber es lohnt sich, weil ich war dann in diesem Konzert und es waren viele Menschen da und die waren eben alle getestet und die hatten eben auch einen frischen Test und so. Das gibt mir ein gutes Gefühl und das ist für alle Seiten einfach eine gute Geschichte. Und da muss man vielleicht einfach mal so ein bisschen vernünftiger mitdenken. Es ist nervig mit diesen Tests, die man dann bei 2G plus machen muss. muss man einfach so ein bisschen vernünftig sein und so. Klar ist das alles nervig und anstrengend, aber es ist, wir Künstler denken uns das nicht aus, wenn wir, wenn wir unter 2G oder 3G spielen. Das ist einfach ein Blödsinn, wenn wer sowas verbreitet, das ist keine Willkür der Künstler oder des Veranstalters. Das ist einfach Bullshit.
Ja, und das Blöde ist natürlich halt auch, dass in jedem Bundesland was anderes ist. Und so, ja. Und dadurch und in jeder Stadt auch halt was anderes ist, wie jetzt hier Köln halt, ne? Ja, zum Beispiel ja. das Köln-Ding halt mal wieder anzubringen. Aber das ist halt so. Und das sind halt Verbote, ja, es sind Verbote, aber Verbote, Gesetze sind nun mal halt Verbote. Und die Straßenverkehrsordnung ist auch ein Verbot. Ja, und wir sind halt nur in einer Ausnahmesituation und wir kommen da und es wurde ja so oft gesagt, wir kommen da nur durch, wenn wir da gemeinsam am Strang ziehen. Aber die Leute sind so dünnhäutig. Wir sind dünnhäutig. Wir sind genervt. Es ist jetzt diese Weihnachtsmarkt-Scheiße, ja, wo ich in die Innenstadt gehe und einfach nur einen Hals kriege. Sowieso schon. Und muss das jetzt sein und muss man das jetzt machen? Aber es ist natürlich auch für mich ist es oder für uns ist es so frustrierend zu sehen, dass da mal eben 50.000 Leute ins Stadion gehen und wir wirklich um jeden Zuschauer betteln müssen, wo ich dann sage, ja, die Leute, die Kultur konsumieren, ob sie ins Theater gehen oder zu uns oder Musik oder in Konzerte, die sind halt eher ein bisschen vorsichtiger vielleicht als die Leute, die zum Fußballspielen gehen wollen. Vielleicht ist das irgendwie auch so eine Trennung. Vielleicht haben wir das nicht gesehen, vielleicht ist das einfach so, damit müssen wir jetzt halt auch leben. Aber auch selbst da muss es einfach Regelungen geben. Und sowas wie Köln, das darf eigentlich nicht passieren.
Das ist die eine Geschichte, das darf auf gar keinen Fall passieren. Und dann, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich war zum Beispiel letzte Woche Donnerstag in Bremerhaven, TIFF, Theater im Fischereihafen, total schöner Laden. Da hatten sich in einem 250er Saal, hatten sich 40 Leute angemeldet. Das ist schon mal sehr wenig Publikum, aber dachte mir, okay. Dann kamen aber von diesen 40 Leuten nur 20 Leute. Und das ist das, was ich von so gut, ich weiß nicht, ob es dir genauso geht, aber das ist das, was alle Kollegen, mit denen ich vorige Woche gesprochen habe, was ich so gelesen habe, auch was Veranstalter mir sagen, das ist das, was alle mir beschreiben, dass im Kulturbereich genau das passiert, dass Veranstaltungen, die ausverkauft sind, dass die nicht stattfinden können aus diesen Abstandsregelungen. Mhm. Also ich sollte dann auch noch in Hohenhameln spielen, in einem kleinen Laden, wo er sagt, wir sind ausverkauft und die Tickets sind ausverkauft, aber ich darf hier nur 30 Leute oder nur 50 Leute reinlassen oder so. Das ist das andere Ding. Und was ich wirklich anstrengend finde momentan, ist, dass die derzeitige Regierung so rumwurstelt und eigentlich schon auf Mallorca ist und eigentlich sagt, weißt du? Und dass die irgendwie, also so fühlt sich's an. Und dass die eigentlich sagen, pass mal auf, Olaf und deine Wikinger, ihr könnt das doch machen mit der Impfpflicht. Entscheidet ihr das doch. Wir haben, weißt du, wir sind doch schon gar nicht mehr da. Ich habe schon die Bilder abgehangen, ich habe schon die Plätzchen habe ich schon gebacken. Ich bin doch schon, weißt du, und das kotzt mich wirklich maximal an. Weil eigentlich müssten sie die Veranstaltungen verbieten und dann müssten sie natürlich dann an die Veranstalter und an die Künstler zahlen. Machen sie aber nicht. Sie drehen das Ding um, sondern mach doch Veranstaltungen. Aber wir propagieren dann überall, bitte gehen Sie nicht raus, bitte gehen Sie nicht zur Veranstaltung, bitte machen Sie das nicht. So, und das ist einfach hinterfotzig. Und das finde ich einfach nicht fair. Und dass diese Regierung es nicht, ich finde es einfach auch menschenverachtend, muss ich ganz ehrlich sagen, dass diese Regierung sich jetzt, sie sind noch die Regierung, dass sie einfach sagen, es gibt jetzt eine Impfpflicht, Schluss, aus, Ende. Machen sie nicht, sie schieben es auf die neue Regierung.
Das könnte ich ihnen ganz so egal widerlich sein jetzt, weil sie sind sowieso durch, ja, aber sie machen es nicht. Das ist dafür gibt es einen Begriff, den hat der liebe Radiokollege Uwe Schulz mal geprägt, glaube ich. Ich glaube, er war es. Ich hoffe, dass ich da jetzt nicht was Falsches sage, als die Love Parade in Duisburg war 2010, wo der Bürgermeister von Duisburg, Adolf Sauerland, gesagt hat, das ist nicht meine Schuld. Und Dieter Gorni hat gesagt, ich kann da auch nichts für. Und keiner konnte was dafür. So. Und da hat Uwe Schulz im Radio den Begriff geprägt, es besteht gerade ein Verantwortungsvakuum. Und das ist das, in dem wir uns gerade befinden. Ich glaube, das ist das, was wir gerade haben. Wir haben ein Vakuum und wir haben diese Übergangsphase. Also Merkel ist noch da und jetzt geht sie halt bald weg. Aber was? Und ich meine, so eine neue Regierung, die ist halt auch, die muss jetzt halt auch handeln Und sie wird sich bei allem, was sie macht, egal was sie macht, erstmal total unbeliebt machen. Egal, also bei denen oder bei denen und bei denen. Also da kann man auch noch so sagen, das ist jetzt eine vernünftige Entscheidung. Und da sehe ich aber auch ein bisschen die Chance bei der neuen Regierung durch diese Ampel. Und zwar genauer gesagt durch die Grünen und durch die FDP, die sich ja jetzt wirklich auch zusammenraufen müssen. Weil wenn Lindner Finanzminister ist und Habeck Wirtschaftsminister, dann muss jetzt mal so zwischen Grün und Gelb, da müssen die das unter sich ausmachen. Und das kann sehr interessant und das kann sehr spannend werden.
Ja, absolut.
Und da bin ich eigentlich ganz guter Dinge, wenn ich mir die ganzen Ministerposten da mal angucke, ich sage jetzt mal hier Lindner Finanzen, Habeck Wirtschaft Klima, Baerbock macht die Außenministerin, das wird sehr interessant.
Total.
Dann haben wir noch den, wie heißt er, Wisching, FDP, Verkehr. Ja gut, da kann man jetzt nicht viel verkehrt machen nach Andi Scheuer. Also das ist, da kann man auch einen Klumpen Butter hinlegen. Also mir ist so. Ja, sorry, also so. Ja. Marco Buschmann, FDP, Justiz, das sind so diese Kernkompetenzen von der FDP, die wir jetzt auch lange nicht hatten. Cem Özdemir, Ernährung.
Ja.
Interessant, ja.
Das wusste ich noch gar nicht.
Ja, deswegen sage ich dir das. So, wen haben wir da noch? Dann haben wir Bildung, Forschung, das ist eine Frau von der FDP. Ich glaube, die einzige Frau, die von der FDP rein, oder zwei, also die Grünen haben ja wirklich halb gemacht. Dann gibt's noch Umwelt, das ist Steffi Lemke von den Grünen. Die ist aus Dessau, das ist eine der wenigen Ostdeutschen, da habe ich nämlich auch geguckt, was jetzt eigentlich, ich meine, wir hatten ja jetzt 16 Jahre eine Ossi als Kanzlerin, ne, jetzt.
Ja.
Muss man trotzdem mal gucken, was da jetzt passiert. Familie ist auch grün, Anne Spiegel. Claudia Roth will Kulturministerin oder Kulturbeauftragte. Sehr da will ich gut. jetzt mal mit dir reden. Bist du mal auf Claudia Roth getroffen?
Ja, natürlich. Nee, leider nicht, aber ich bin großer Fan.
Ich auch. Pass auf, also was heißt großer Fan? Ich habe mit ihr mal zusammengesessen bei einer Quizshow des NDRs, moderiert von Jan Hofer. Die NDR-Quizshow oder keine Ahnung, was das war. Da war Lotto King Karl war noch dabei und noch ein Schauspieler. Und ich saß neben Claudia Roth. Und das war eine sehr nette Begegnung. Sie ist natürlich auch wieder mal jemand, der total polarisiert. Aber das waren Politiker, das waren eigentlich auch immer so ein bisschen so, weißt du, wenn ich so an die Ära Herbert Wehner und Strauß denke, das waren dann halt auch einfach Typen. Und sie ist definitiv eine Type, weißt du?
Ja. Ja, und ihre ganze Biografie ist toll und immer wenn ich sie sehe und höre und so, na klar ist sie streitbar, aber sie ist leidenschaftlich dabei, sie ist ein leidenschaftlicher Mensch und das mag ich einfach an ihr. Und sie hat Ahnung von Kultur, weil du weißt ja auch warum. Sie
ich war weiß, ja sag Managerin. Du es bitte, sag du es bitte.
Nein, sag du es, du bist der Nerd von uns beiden.
Sie hat eine Zeit lang Tonsteine Scherben gemanagt.
Genau. Richtig. Und wer sowas macht, kann kein schlechter Mensch sein.
Also sie war also mit Rio Reiser und mit den anderen von Tonsteinscheiben auf einem Level und so weiter. Also das sind alles so Sachen. Dann innen ist dann Christina Lamprecht von der SPD, Hubertus Heil ist Arbeit und so. Also die müssen jetzt mal ein bisschen was machen. So, und das ist jetzt erstmal, bevor die antreten, haben die erstmal eine Carte Blanche bei mir und dann gibt's ja immer dieses den 100-Tage-Check, ne, sag mal so, was ist denn jetzt nach 100 Tagen eigentlich passiert? Das werden wir dann im, keine Ahnung, wann ist das, im März oder so, im Februar werden wir mal sehen.
Du, aber letztendlich bin ich da jetzt auch ganz froh drüber, weil das wird definitiv frischen Wind nach Deutschland reinwehen und mal sehen, ob Olaf Scholz dem gewachsen ist. Manchmal möchte ich ihm so den Stock aus dem Popo schieben. Er ist ja dann doch manchmal sehr, sehr nüchtern. Also ich mag, dieses Nüchterne mag ich eigentlich, weil dieses Emotionale und dieses völlig durchgeknallte, unkontrollierte Gebrabbel von Donald Trump oder anderen Idioten, das brauche ich auch nicht. Aber manchmal so ein bisschen Wärme und Herzlichkeit und vielleicht auch mal ein kleines Lächeln wäre ganz schön. Ich habe so den Eindruck, die letzten Male, man kann ihn ja fast jeden Tag irgendwo sehen, hatte ich den Eindruck, er ist wirklich auch am Limit weil natürlich diese ganze Situation, er wird zwar jetzt Kanzler, aber er übernimmt natürlich den Laden von einem Vorgänger, der das anders gemacht hat und natürlich noch mit dieser Pandemie und das hat ja auch viele, viele Facetten und ich glaube, er hätte sich das anders gewünscht, also, aber welcher Politiker wünscht sich schon eine Pandemie? Also das ist ja auch ein Irrsinn.
Ja, ich glaube auch, dass das, dass dieses Hanseatische, was er hat, dieses Kühle vielleicht sehr auch trockene, ganz gut tut. Natürlich hat er natürlich auch Dreck am Stecken mit dieser ganzen Warburg-Geschichte und so weiter. Das ist alles noch nicht aufgeklärt und das muss auch noch auf den Tisch, definitiv noch. Aber es ist so halt was Neues. So, und es ist so, und so wie es jetzt ist, kann es einfach auch nicht weitergehen. Und ich glaube auch, die Leute, er war ja selber auch so jetzt lange in der Regierung als Innenminister und Finanzminister. Und alle heute sind dünn und wir sind alle genervt, dass wir nicht richtig arbeiten können. Aber ich kann es immer nur noch mal sagen, Leute, guckt euch bitte an, was in den Krankenhäusern passiert. Das ist die Realität. Ja, und da werden wichtige Operationen können nicht stattfinden, weil eben einfach zu viele Leute Corona im Moment haben und Leute werden ausgeflogen und in andere Bundesländer oder sogar in andere Länder geflogen, wie in Bayern. Ja, das ist alles, wenn du wirklich betroffen bist von dem Scheiß, dann siehst du das auch anders, als zu sagen, oh, ich kann jetzt aber gerade nicht auftreten. Das ist natürlich blöd, aber man muss immer die Relation sehen.
Ich war
fertig.
fertig mit Schönschreiben. Ich habe mit dem Thomas Jurisch telefoniert aus Dresden. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Das ist so ein Poetry Slammer. Kennst du den? Thomas
Jurisch? Nein, sag mir nichts.
Aber er macht auch Comedy und er ist auch Veranstalter in Dresden. Ist ein sehr rühriger, wunderbarer, kreativer, lustiger Geist. Und in Dresden ist es wirklich, ja, also wenn man immer so von Spaltung der Gesellschaft spricht, aber er hat einfach gesagt, es gibt einfach sehr, sehr viele Menschen, die partout sich nicht impfen lassen wollen. Auch viele Künstler, Kollegen, viele, viele Freunde, Freundinnen. Und er hat aus seinem Freundeskreis hat er 16 Menschen an Corona verloren. Mhm. Also ich kenne viele, die an Corona erkrankt sind, aber ich persönlich habe bisher noch keinen Menschen verloren an Corona, aber er hat 16 Menschen verloren. Und das ist etwas, das hat mich sehr bewegt, weil das ist etwas, was, glaube ich, wir Menschen, und das ist auch ganz gut so, das schieben wir so ein bisschen weg. Wir schieben den Tod weg, also diese Folgen durch Corona schieben wir weg. Und mir ist eben auch durch diese Geschichte mit dem Kollegen dieses ekelhafte Interview nochmal bewusst geworden, was das eben auch zwischenmenschlich macht. Ich habe eben sehr viele Schulfreunde aus Leipzig an die Querdenker verloren. Ich habe mit meinem längsten Schulfreund gesprochen und dann sagte der mir am Telefon, Thomas, ich denke nicht quer, ich denke nach. Und das sind dann so Sachen, da gehen mir die Argumente aus. Da habe ich Pipi in den Augen und bin wütend und das sind lauter solche Geschichten, die wir im Moment noch wegdrücken und das ist auch ganz gut so, weil wir uns ja gerade im Sturm befinden, aber das sind genau die Sachen, wenn dieser Irrsinn vorbei ist, das werden genau die Geschichten sein, die dann nach oben kommen. Und es geht hier nicht nur um häusliche Gewalt, sondern es sind einfach diese zwischenmenschlichen Dramen, die Freundschaften, die zerbrechen, natürlich Tod und so. Und ich möchte dann überleiten auf diesen Werbeclip. Ich habe dir ja ich habe dir das ja rübergeschickt. Ich weiß nicht, ob du dir das angeguckt hast von Penny. Ja. Es gibt diesen Werbeclip, der heißt Der Wunsch. Und ich habe hier einen 17-jährigen Jungen und dieser Film, der hat mich natürlich sehr, sehr berührt, weil da geht es darum, dass der Junge mit seiner Mutter am Tisch sitzt und sagt zu ihr, was wünschst du dir eigentlich zu Weihnachten? Und da sagt sie, ja, ich wünsche dir, dass du endlich deine Jugend zurückkriegst. Ich möchte, dass du mit deinen Freunden saufen gehst und dass du dich verliebst und dass du dich wegstiehlst und dass du eigentlich auch nicht so richtig Bock auf die Schule hast und so. Ich möchte eigentlich, dass du lebst. Und ich habe ja hier einen Jungen, der ist 17 Jahre alt und der hockt nur zu Hause, weil er nicht raus kann. Und das sind eben auch so Geschichten, ich sag's mal so, wie es ist, meine liebe Freundin Martina Brandl von unserem Bruder bzw. unserem Schwester-Podcast Drück's mal Rekord fand diesen Werbespot ganz schrecklich und blöd, weil sie sagt, ja, das ist doch egal. Wo ich sage, nein, das ist nicht egal, weil das ist einfach das Erwachen der Jugend. Also dieser Moment mit 14, 15, 16. Damals habe ich Konstantin Wecker gehört, ich habe Hermann Hesse gelesen, ich fand die Alten, fand ich blöde, ich fand sowieso alle doof und ich habe mein eigenes Ding gemacht und ich habe das erste Mal geknutscht und gefummelt und Petting und so. Das macht man eben mit 16, 17, 18, 19. Da ist man eben unterwegs oder man hat das erste Mal Sex und man das erste Mal ist man so besoffen, dass man irgendwie aus allen Öffnungen des Körpers kotzt und Dinge von sich gibt und so. Das sind lauter so Sachen, die gehören einfach zum Leben dazu und das ist eben das Erwachen der Jugend, wenn man vom kleinen Kind plötzlich zum Jugendlichen und vielleicht auch zum Erwachsenen reift. Und das fehlt jetzt diesen Jugendlichen, die jetzt zu Hause hocken müssen. Natürlich kann man sich irgendwie treffen, aber eben dieses um die Häuser ziehen und verliebt sein und knutschen und fummeln und so, das ist alles gerade sehr, sehr schwierig. Und ich war sehr, sehr ergriffen, als ich diesen Werbespot gesehen habe.
Ja, wir sind halt in dem Alter, wo wir uns wirklich auch dran erinnern können, wo wir denken, Moment, das ist doch gar nicht so lange her, ne, weißt du, jetzt ja. War ja gerade der 30. Todestag von Freddie Mercury, wo ich dann denke, ist das wirklich 30 Jahre her, bin ich schon so 30. alt? Ja, wir sind so alt, wir sind so alt und wir blicken zurück, wir blicken auf mehr zurück. Ja. Als auf dass wir nach vorne blicken können, so ist das einfach im Leben. Ja, es ist so einfach, ne, klar. Und ich habe gerade ein Buch gelesen über Fantasy-Filme, da steht auch ein sehr schöner Satz drin, dass es im Mittelalter gab es zwar ein Bild von Kindern, aber es gab kein Bild von Jugendlichen. Das heißt, du warst entweder Kind oder Erwachsener. Es gab es gab in dem Sinne keine Adoleszenz. Wenn du alt genug warst, musstest du ran. Da wurde dir nicht zugestanden, dass du dich erstmal entfalten kannst und erstmal rausgehen kannst. Und was wir damals gemacht haben, Interrail, ne, also ihr ja nicht, aber ne, sowas, ne, ja.
Trampen,
sich, was du sagst, Zug sich entfalten nach Bulgarien können.
Runterfahren.
Ja, genau, so einmal nach Dessau und nochmal zurück. Und dann einfach dieses sich entfalten können, was du so schön gesagt hast, wie so eine Blüte, die sich öffnet.
Ja.
Das ist im Moment das ist im Moment sehr, sehr schwierig. Und da müssen wir halt auch wirklich gucken und halt auch, wir müssen mehr auch auf andere Leute achten und wir müssen wirklich gucken und die Leute verschließen sich ja auch. Und ich habe irgendwie das Gefühl, natürlich will keiner eine Impfpflicht. Ja, aber
doch, ich schon.
Ja, pass auf, ich bin noch nicht fertig. lass mich das zu Ende führen, bevor du mir reinhäckelst. Aber ich glaube, dass durch dieses Verhalten so eine Impfpflicht auch provoziert wird. Oder nicht? Ja. Oder wie siehst du das? Je mehr die Leute sich dann so bockig stellen, umso mehr riskieren sie, dass es irgendwann wirklich so weit kommt, dass der Steinmeier sagt, also er hat ja da in dem Falle nichts zu sagen, aber zu sagen, so jetzt ist Schluss, wir haben es probiert, Selbstbestimmung in Deutschland funktioniert nicht. Wir leben in einem Land, wo die Leute noch nicht mal Rolltreppe fahren können ordentlich, stelle ich auch immer wieder fest. Ja, man steht rechts und geht links, das ist weltweit so, nur nicht in Deutschland.
Ja.
Da steht man links und denkt rechts. Ja, das regt mich jedes Mal total auf.
Ui. Ja, jetzt hast du aber einen rausgehauen.
Ja, der habe ich ein bisschen dran gearbeitet. Aber es ist so, nicht es schlecht, regt mich jedes Mal auf, auch in Berlin, was ja angeblich die sogenannte Hauptstadt ist. Da können die Leute nicht Rolltreppe fahren. Es ist zum Kotzen. Und ich bin, und jetzt kommt meine Pointe, pass auf, Trommelwirbel.
Yeah.
Ich bin eigentlich nicht für Impfpflicht, nur für bestimmte Gruppen, nämlich für Ungeimpfte. So.
Ja, besser kann man es nicht sagen.
Genau. Vielen Dank, ich bin noch die ganze Woche hier. Dankeschön. Mein Lieber.
Ja, genau so muss man es sagen.
Ja. Ja, also wir dürfen uns unseren Humor nicht nehmen lassen, wir dürfen uns unsere Menschlichkeit nicht nehmen lassen. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht zynisch werden. Wir müssen die Leute fragen, warum ist das jetzt so? Warum wollt ihr jetzt gerade nicht auf Tour gehen oder warum sagt ihr die Auftritte ab? Ralf Rute hat das gepostet auf Facebook und auf Insta, hat es sehr gut ausgeführt und warum er jetzt die im Dezember, ihm wird das jetzt alles zu viel und er kann das nicht mehr und er bittet um Entschuldigung und nächstes Jahr geht's dann weiter. Hoffentlich. So, sind wir mal guter Dinge. Und mehr können wir im Moment jetzt auch nicht sagen, ohne, ja, man wird dann auch so leicht dann polemisch und dieses Zynische ist, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das wird mit dem Alter ja auch nicht besser.
Nein, und ich bin ja, wie gesagt, am Samstag im Franz Club gewesen bei Ben Kaplan und das Wetter war doof und es hat geschneit in Berlin
ja.
Und es war schweinekalt und dachte mir, ach Mensch, lass ich mich doch lieber irgendwie die Beatles-Doku angucken und so. Und dann dachte ich mir, nee, die Beatles-Doku, die ja nun wirklich nachweisbar Weltklasse ist, aber darüber wollen wir erst gar nicht anfangen zu
reden. Reden wir nächste Mal, weil ich habe erst eine halbe Stunde, ich heb's mir so ein bisschen auf.
Da passieren noch, also ich habe die erste Folge geguckt, die geht ja auch fast 3 Stunden.
Ja.
Und da sind Momente dabei, wo die als Beatles-Fan ist, ja, großartig, ganz großartartig.
Können wir nächstes Mal drüber reden, wenn ich es auch gesehen habe.
Ja, genau. Hab, ja, und dann habe ich gesagt, Beatles-Doku oder rausgehen? Raus in die Kälte. Und dann dachte ich mir, nee, du gehst raus, weil die Beatles-Doku kann ich mir auch noch morgen angucken. Und ich gehe raus, weil ich will live. Und dann bin ich da raus, bin ich da hingefahren und da war ich in diesem wirklich sehr, sehr schönen Musikclub, Franz Club, und war bei diesem wirklich tollen Konzert mit diesem fantastischen Musiker. Und das war wunderbar. Also ich kann euch nur zurufen und ich denke, mein kleiner Bruder Hennes aus Bochum wird dem einstimmen. Ja. Leute, solange es noch Kulturveranstaltungen gibt, ob das Musik ist, Theater, Ausstellungen, Comedy-Shows, Kabarett, was auch immer, bitte geht raus, weil wir müssen damit rechnen, dass in 2 Wochen alles dicht gemacht wird oder in 3 Wochen oder es wird dann so eingeschränkt, dass dann sowieso nichts mehr geht, weil dann die Veranstalter sagen, es lohnt sich nicht mehr.
Ja.
Aber im Moment gibt es noch Veranstaltungen, bitte geht raus, also aus purem Egoismus. Aus purem, nicht nur, weil ihr uns einen Gefallen damit tut, sondern, also meine, jede Veranstaltung, die ausfällt, ist scheiße, erstens. Und zweitens, ihr werdet, es ist ein Stückchen Lebensqualität, was ihr bekommt von den Künstlern, von den Machern, von den Veranstaltungen. Das schafft Netflix nie.
Nee. Das ist, also ich habe die Auftritte, die ich jetzt hatte, die Live-Veranstaltung, da gab es immer wieder Momente, wo einfach Sachen passiert sind, sei es, dass eine Flasche umfällt oder einer labert mir irgendwie was rein, wo ich dann sagte, so Leute, das ist eben live. Das ist genau das, was jetzt hier gerade passiert, das ist live. Das kannst du mit Streaming nicht erreichen.
Nee.
Und das dürfen wir nicht vergessen.
Nee. Deswegen war es auch so schön in Bremer, deswegen war es auch so schön in Bremerhaven, obwohl nur 20 Leute in diesem riesen Ding waren. Also liebe Grüße an Bremerhaven, wenn das irgendjemand hört. Es war wirklich ein total schöner Abend und hat Spaß gemacht und einfach, und das wirst du auch bestätigen, einfach live Menschen vor sich zu sehen, die lachen und die sich ausschütten vor Lachen. Also ich weiß nicht, das Einzige, was noch besser ist, ist vielleicht Wasserrutsche, aber das ist schon großartig, oder?
Hast du jetzt gerade den Kollegen Michael Genehr zitiert?
Genau, ich habe gerade den Kollegen Michael Genehr zitiert.
Das hat er übrigens von Billy Crystal. Das ist eine Nummer aus einer alten Billy Crystal-Geschichte.
Ich hatte es fast geahnt.
Ja, aber der Michael weiß, wo er seine Pointen findet und er setzt sie absolut kongenial um auf Deutsch ins Deutsche. Mein Lieber, ich habe einen Vorschlag für den nächsten Podcast. Soll ich das jetzt mal on air mal sagen? Ich weiß nämlich nicht, ob wir darüber schon mal gesprochen haben. Haben wir schon mal über unsere schlimmsten Auftritte gesprochen?
Wir haben ab und zu die immer wieder gestriffen oder gestreift, aber wir können ja mal so eine Anekdotenfolge machen. Ich glaube, das wäre sehr lustig.
Genau, es gibt nämlich ein Buch und das stellen wir in der nächsten Woche vor. Ich sag mal kurz, wie es heißt. Es heißt Abendkasse. Und darüber reden wir, über dieses Buch. Und wir reden mal über unsere schlimmsten Auftritte in Ost, West, Süd und Nord und vielleicht auch Südwest. Vielleicht sogar Köln. Ja. In Köln habe ich nämlich auch schon mal Scheißauftritte gehabt. Köln kann auch echt scheiße sein. Kann auch nett sein, aber auch manchmal, puh.
Ja, auch mit Köln. Ich habe mich mit Köln irgendwie immer geeinigt, sagen wir mal so. Ich habe mit Köln tolle Abende gehabt, wo es wirklich abging wie ein Zäpfchen. Und dann gab es so Abende, wo ich ein bisschen kämpfen musste. Aber nee, ich hatte so andere Abende eher so im Baden-Württembergischen. Also zum Beispiel in Stuttgart. Da hatte ich dann auch schon mal so Abende.
Ja, stimmt, ja. Da müssen
der
wir
Schwurb
auch mal gucken.
Ist ja auch speziell. Der Schwurb kann sehr speziell sein.
Da reden wir beim nächsten Mal drüber. Aber bevor wir aufhören, nochmal unser Hinweis. Wir haben letztes Jahr unsere Weihnachtsvideo-Single quasi rausgebracht. Mehr Lametta, geschrieben und produziert von Martin Rosengarten. Mit Martin Rosengarten, Martina Brandl, Thomas Nicolai und Hannes Bender. Und dieses Video ist jetzt natürlich zur Adventszeit mal wieder ganz schön, sich das mal wieder anzugucken. Es ist nach einem Jahr immer noch sehr gut gealtert, viel besser als Last Christmas. Und wir teilen das auch auf unseren sozialen Kanälen. Und wenn ihr es noch nicht kennt, dann schaut doch einfach mal rein und schickt das an die Leute. Auch dieses Jahr brauchen wir wieder mehr Lametta.
Lametta.
Lametta. Und damit verabschieden wir uns von Ihnen und euch und dir. Nee, habe ich jetzt alle richtig gedacht? So?
Ja, ja, und dich und dir und mir und ihr.
Und alle, also und, habt euch lieb und bleibt vernünftig, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Blühende
Landschaften.
Tschüss.
Tschüss.